Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich weiß es nicht. Und was, wenn sie verloren gehen? Was ist, wenn sie in die Hölle kommen? Das macht mir so eine Angst. Diese Zweifel, diese Fragen hat sich ein Freund von mir gestellt bei unserem Hauskreis. Und es ging um seine Eltern. Und wir anderen Hauskreisteilnehmer, wir konnten diese Sorge so nachvollziehen. Ja, wir waren einige Jungs, 18 Jahre alt, hatten uns alle vor 1 bis 2 Jahren für Jesus entschieden, hatten uns bekehrt und haben uns jede Woche im Hauskreis getroffen. Und ja, die Eltern von diesem Freund, von Andi, um die haben wir uns echt Sorgen gemacht. Jetzt kann das ja ein ganz schlechtes Bild auf diese Eltern werfen, aber eigentlich waren die toll. Die waren gastfreundlich, ja, weil der Hauskreis hat bei ihnen im Wohnzimmer stattgefunden. Die haben uns einmal in der Woche ihr Wohnzimmer überlassen, um Hauskreis zu machen. Die haben eine harmonische Ehe geführt, also soweit wir das beurteilen konnten. Die haben ihren 3 Kindern eine richtig gute Kindheit ermöglicht. Die sind sogar in die Gemeinde gegangen. Die haben da sogar mitgearbeitet. Aber die waren so lau. Ob die wirklich Jesus lieb hatten? Um das zu verstehen, warum wir so gedacht haben, muss man sich diesen Hauskreis angucken. 6 bis 8 Jungs, 17, 18 Jahre alt. Und wir haben erlebt, dass Jesus real ist. Dass Jesus unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Wir haben eine Bekehrung erfahren, so richtig. Und wir wussten, diesem Jesus kann man nur ganz oder gar nicht dienen. Dem muss man sein ganzes Leben hinlegen. So ein bisschen Jesus gibt's nicht. Der will uns ganz und gar. Wir waren alle bei den Jesus Freaks und man kann über die Freaks manchmal ein bisschen lächeln, die sind manchmal ein bisschen schräg. Aber eines habe ich bei denen gelernt. Eine radikale Liebe zu Jesus. Jesus steht über allem. Und das wollten wir machen. Wir waren bereit, für Jesus zu leiden. Wir waren bereit, für Jesus verspottet zu werden. Wir wollten die Welt für ihn verändern. Das war unser Anliegen. Dafür sind wir angetreten. Jesus ist mehr als so ein Add-on, was man noch zum Beruf und zur Familie noch dazu macht. Und das hat dazu geführt, dass wir ziemlich hart geworden sind. Hart in unseren Urteilen. Ja, wir haben uns die Leute in der Kirche angeguckt, in anderen Gemeinden, haben uns gefragt, kann es da überhaupt Jesus-Nachfolger geben? Die sind alle so lasch, ja, wie eben die Eltern von Andi. Die hatten sich bekehrt, die sind in die Gemeinde gegangen, die haben mitgearbeitet. Und heute, ich sehe es an euren Gesichtern so ein bisschen, lächeln wir darüber, ne? Ich auch. Ja, ja, der Luxus der Jugend. Da, wo man noch begeistert und ja, so ein bisschen verknallt in Jesus eben war. Das beruhigt sich wieder. Das kommt alles in ruhigere Bahnen, oder? Und bei allem, wo ich sage, dieser Richtgeist, dieses Beurteilen, das war nicht richtig. Und dass wir da Leuten den Glauben abgesprochen haben, das war auch nicht richtig. Aber dass ich so denke heute, das hinterfragt mich. Das lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Ich sage immer, verliebt sein ist das Gefühl vorübergehenden Schwachsinns in Beziehungen und es ist gut, dass das irgendwann auch wieder vorbei ist. Kommen wir nachher nochmal drauf. Und das ist ja auch gut, wenn das wieder vorbei ist bei Jesus. Dieses Übertriebene. Ja? Ist das wirklich so? Gucken wir doch mal in die Kirchengeschichte. Gut, dass Paulus irgendwann nach der 2. Missionsreise gesagt hat, so, jetzt ist mal wieder genug mit der ganzen Mission. Jetzt gehen wir zurück nach Antiochia, ich werde wieder Zeltmacher und sonntags gehe ich auch noch in den Gottesdienst. Man muss das alles nicht so ernst nehmen. Wie gut, dass Zinzendorf, den hat man gerade in der Gemeinde Bibelschule, ja, im höheren Adel geboren, der hätte sich ein bequemes Leben machen können und ja, nachdem er dann 2, 3 Jahre so ein bisschen Sturm- und Drangzeit mit Jesus hatte, ist er wieder zurück in seinen Beamtenposten und hat dann alles ein bisschen langsamer angehen lassen. Oder die Geschwister weltweit, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, die sich einsperren lassen, teilweise foltern und umbringen lassen, die denken sich zum Glück ja auch irgendwann und sagen sich so, jetzt ist mal genug mit der Radikalität, jetzt passen wir uns dem Regime mal ein bisschen an und können wieder ein ruhiges Leben leben, wir und unser Jesus. Da ist nichts abgekühlt. Nie. Mit Jesus geht nur ganz oder gar nicht. Ich war begeistert von Jesus. Ich habe gebrannt für ihn. Jetzt gucke ich mir mein Leben manchmal an und denke mir, ach Chris, da hast du dich aber schon gemütlich eingerichtet. Ne? Wo ist denn dieses Feuer hin? Und wenn ich mir Andi angucke, mein Hauskreisbruder, der ist verheiratet, hat 3 Kinder, hat einen ganz stinknormalen Job und geht sonntags auch in die Gemeinde. Seht ihr irgendwelche Parallelen? Wie ist es bei euch? Wie war das, als ihr Jesus kennengelernt habt? Wie war das, als ihr angefangen habt, diesem Herrn nachzufolgen? Als ihr gesagt habt, dir gehört mein ganzes Leben? Wie ist es bei uns als Gemeinde? Als wir vor 25 Jahren, 26, 27 Jahren hier angetreten sind, um den Eichgrund zu verändern, um Gemeinde für Jesus zu bauen, um hier Gottes Reich hinzubringen. Wie sieht es heute aus? Unsere Predigtreihe, Jürgen hat schon angekündigt, die heute beginnt, heißt Zurück zur ersten Liebe. Das ist unser Ziel, das ist unsere Sehnsucht, dass wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde zurück zu dieser ersten Liebe zu Jesus kommen. Und heute möchte ich mir mit euch die Grundlage angucken. Bisschen provokanter Titel. Ist es überhaupt nötig, verknallt in Jesus zu sein? Oder sind das Teenie-Allüren, die wir uns eigentlich als reife Christen doch schenken können? Und wenn ja, wie sieht das aus? Was bedeutet das? Und das Ganze machen wir natürlich anhand eines Bibeltextes, den lege ich euch jetzt vor. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Anhand dessen gucken wir uns an, ob wir heute noch verknallt in Jesus sein sollten. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musst du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten. Dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verasst wie mir. Wer Ohren hat, der höre, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Was haben wir heute vor? Nach einem kurzen exegetischen Exkurs, einer kleinen Einordnung, wo wir gerade sind, gucken wir uns mal die Erwartungen an, die Jesus an seine Gemeinde hat, machen eine Bestandsaufnahme für uns heute und gucken dann mal, ob wir irgendwelche Gegenmaßnahmen treffen müssen. Los geht's. Wir befinden uns in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist ja nicht das einfachste Buch, das wir so in der Bibel finden. Aber zum Glück sind wir ganz am Anfang bei den 7 Sendschreiben, die noch am einfachsten zu handhaben sind. Johannes, Jünger Jesu, letzter Überlebender der 12 Apostel, sitzt auf Patmos, einer Insel, und er erlebt die erste richtig große, flächendeckende Verfolgung der jungen Gemeinde. Der Kaiserkult in Rom greift um sich und die Christen werden immer mehr bedrängt und verfolgt. Er ist in der Verbannung auf dieser Insel. Er ist von seinem Dienst als Ältester der 7 kleinen asiatischen Gemeinden von den Römern dahin deportiert worden. Und dort auf dieser Insel erscheint ihm Jesus und zeigt ihm, was in den nächsten und letzten Tagen passieren wird. Und Jesus legt Wert darauf, nicht der Teufel bestimmt die Geschicke und auch nicht der Kaiser in Rom, sondern er selbst regiert. Er hat die Dinge in der Hand und er wird seine Gemeinde durch diese schwere Zeit hindurchbringen. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Und am Anfang dieser Offenbarung, dieses Buches, finden wir 7 Sendschreiben. Das sind 7 Briefe, die Jesus Johannes diktiert an diese 7 Gemeinden in Kleinasien, denen Johannes als Bischof vorgestanden hat, die er also gut kennt. Die Briefe sind gerichtet an den Engel der Gemeinde jeweils. Da ist es ziemlich sicher, dass da kein himmlischer Engelsfürst gemeint ist, sondern der Leiter der Gemeinde. aber die Sendschreiben gehen an die Gemeinde als Ganzes. Und dieses erste Sendschreiben, in dem wir uns gerade befinden, geht an Ephesus. Und Ephesus ist eine der Gemeinden, die dem geneigten Bibelleser relativ bekannt ist. Paulus hat in Ephesus gewirkt. In Apostelgeschichte 19 und 20 finden wir eine Rede von Paulus an die Ältesten in Ephesus. Das war ein Ort, wo Paulus, Timotheus, Priscilla, Aquila gewirkt und gearbeitet haben. Der Epheserbrief ist an diese Gemeinde geschrieben. Das war eine Drehscheibe des jungen Christentums. Von da aus ist ganz viel Mission passiert. War eine Provinzhauptstadt, damals schon wahrscheinlich so um die 300.000 Einwohner. Da ging richtig die Post ab. Da war richtig was los. Und wenn wir da diesen Brief mal hören, was für eine Gemeinde. Hammer. So viel Lob auf einmal. In dieser Gemeinde ist ganz, ganz viel Gutes passiert. Sie haben einen großen Einsatz gebracht, was die Mission angeht. Sie haben sich reingehängt für die Verbreitung der guten Botschaft. Sie haben dem Druck standgehalten, der von der römischen Regierung, aber auch von den heidnischen Kulten. Ephesus war ein Zentrum des Dianekultes. Und die Gemeinde hat standgehalten und hat sich von denen nicht runterziehen lassen, sondern hat ihren Platz behauptet. Sie haben es nicht geduldet, dass irgendwelche Irrlehrer in ihrer Mitte kommen, sondern haben die rausgeschmissen und haben die Lehre sauber gehalten. Und sie waren geduldig in allen Verfolgungen. Haben sich, obwohl sie viel Schweres durchmachen mussten, nicht kleinkriegen lassen. Hammer! Was für eine Gemeinde. Wow, richtig viel gut. Und trotzdem spricht Jesus ein ganz großes Aber. Sie haben die Nähe und die Enge zu Jesus vergessen. In all ihrem Tun, in all dem, was sie richtig und gut gemacht haben, haben sie diese erste Liebe, die sie ausgezeichnet hat, verlassen. Und ich bin da ein bisschen erschrocken. Wenn eine Gemeinde, die so viel gut und richtig macht, wo so viel abgeht, wenn die den Vorwurf bekommt, ja, aber wenn du nicht umkehrst, dann werde ich den Leuchter von deinem Platz stoßen. Diese Gerichtsandrohung, weil du die erste Liebe verlassen hast. Dann sollten wir als Christusgemeinde schleunigst klären, was diese erste Liebe überhaupt ist, um prüfen zu können, ob wir in dieser Gefahr auch stehen. Und darum machen wir das jetzt im nächsten Schritt. Was sind denn realistische Erwartungen, die Jesus an uns hat, die wir an uns haben müssen? Als Carina und ich uns kennengelernt haben, war das sehr schön und sehr anstrengend. Carina und ich haben 700 Kilometer auseinander gewohnt und von dem ersten Kennenlernen bis zu unserer Hochzeit verging auf den Tag genau ein Jahr. Bei 700 Kilometern dazwischen könnt ihr euch vorstellen, dass wir sehr viel Aufwand treiben mussten, um uns gut kennenzulernen. Wir haben am Tag, ich schätze mal, 3 bis 4 Stunden telefoniert. Jeden Abend, oftmals bis weit nach Mitternacht, um dann am nächsten Morgen vor dem Frühstück noch mal eine halbe Stunde zu telefonieren. Ich hatte in der Zeit einen freien Tag in der Woche. An diesem freien Tag bin ich um 4 Uhr aufgestanden, habe mich in den Zug gesetzt, war mittags bei ihr. Wir haben den Tag miteinander verbracht. Am nächsten Morgen um 5 saß ich wieder im Zug zurück, 700 Kilometer und das jede Woche. Es war wunderschön, aber viel länger hätten wir das nicht ausgehalten. Der Schlafmangel hätte uns umgebracht und ich habe das zum allerersten Mal erlebt, dass ich vor Verliebtheit nichts essen konnte. Puh, schön, aber gut, dass es vorbei ist. Ist das die Norm? Muss das so sein, wenn man in einer Beziehung startet? Nein, das kann so sein. Ich kenne aber andere Ehen, die deutlich nüchterner, deutlich vernünftiger in ihre Beziehung gestartet sind und die jetzt trotzdem eine gute, eine hingegebene Ehe führen. Super. Übertragen wir das mal auf Jesus. Wie war das bei mir? Ich glaube ganz ähnlich. Ich habe mich bekehrt aus einem atheistischen Elternhaus und es hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe nicht so viel mit Jesus telefoniert, ich habe mehr gebetet, ich konnte durchaus auch essen trotzdem, aber ich konnte zum Beispiel meine Klappe nicht halten. Ich habe zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit über Jesus geredet. Ich habe keinen Hauskreis und keinen Gottesdienst ausfallen lassen. Das war höchste Priorität. Ich habe in der Bibel gelesen, wann immer es ging. Ich habe mich jeden Morgen um 7 mit einer Schulfreundin in der Schule getroffen, um Bibel zu lesen und zu beten. Ich war richtig verliebt in Jesus. Muss das so sein? Wieder nein. Ich kenne andere Christen, die ihre Bekehrung deutlich unemotionaler erlebt haben, die das viel nüchterner gemacht haben und die heute absolut hingegebene Nachfolger Jesu sind. Also, nochmal die Frage. Ist Verknalltsein in Jesus nur eine Option? Ja. Und nein. Die Emotionen müssen nicht sein. Wenn du verknallt in Jesus mit Schmetterlingen im Bauch, nicht essen, nicht schlafen können und verbindest, nein, das kann sein, muss aber nicht. Aber die Bibel ist ganz klar, eine Bekehrung zu Jesus ist das einschneidendste, größte, veränderndste Erlebnis, was du in deinem Leben erfahren kannst. Wenn du dich zu Jesus bekehrst, wird sich dein Leben von Grund auf ändern. Das ist das Wesen der Umkehr zu Jesus. Das ist die erste Liebe. Die erste Liebe bedeutet, dass ich kapiere, dass da ein Gott ist, der mich liebt, der mich will und der für mich, für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist und ich ihm nachfolgen darf. Die erste Liebe bedeutet, dass ich kapiere, dass es Menschen gibt, die diese Liebe noch nicht erfahren haben und dass ich ihnen das weitersagen muss, dass ich ihnen erzählen muss, dass da, dass es Jesus für sie gibt. Die erste Liebe bedeutet, dass ich kapiere, dass Jesus mein Ein und Alles sein will und ich sein Ein und Alles sein möchte. Die erste Liebe bedeutet, dass Jesus mein Lebenshaus gehört und er nicht ein weiteres Accessoire in meinem Wohnzimmer ist für gelingendes Leben, sondern dass ich ihm gehöre. Wenn du jetzt da sitzt und dir denkst, boah, Junge, übertreib mal nicht, geht auch eine kleine Spur weniger, oder? Dann hast du die erste Liebe wahrscheinlich verlassen. Wenn du jetzt denkst, oh, bei mir ist meine Jesus-Beziehung so fest, so stabil, dass ich mich jetzt auch um die wichtigeren Dinge im Leben kümmern kann und das mit Jesus so nebenher laufen kann, dann hast du wahrscheinlich diese erste Liebe verlassen. Wenn du dir jetzt denkst, ja, das mit Jesus ist schon wichtig, aber ich bin doch auch Arbeitgeber, Ehemann, Vater, habe meine Hobbys, dann hast du wahrscheinlich diese erste Liebe verlassen. Also, Emotionen für und mit Jesus, die können sein, müssen aber nicht. Aber die Hingabe an Christus ist das Kernmerkmal eines jeden Christen. Das ist die erste Liebe. Und jetzt gucken wir uns im nächsten Schritt mal an, wo wir stehen und welche Auswirkungen das für uns hat. Und diese Bestandsaufnahme, die möchte ich in 2 Schritten mit euch machen. Zum einen für uns als Gemeinde und zum anderen für dich persönlich. Für uns als Christusgemeinde, ich habe mir überlegt, wenn Jesus uns ein Sendschreiben schicken würde, was würde dann da drin stehen? Schwierig, hochspekulativ. Ich probiere es trotzdem. Und ich orientiere mich mal an Ephesus. Ephesus, da war vieles richtig gut. Und ich glaube, Jesus hätte bei uns auch richtig viel, richtig Gutes zu sagen. Liebe Christusgemeinde in Diesbeck, ich sehe eure Leidenschaft für mich, wenn ihr Veranstaltungen organisiert. Das könnt ihr richtig gut. Laufspektakel, Adonia, Winterspielraum, Frauenwandern, Kartfahren für die Männer. Und das macht ihr, weil ihr Menschen mit meiner Liebe beeindrucken wollt, weil ihr sie mit mir in Kontakt bringen wollt, weil ihr ihnen ein Tor in die Gemeinde schaffen wollt. Das ist voll super. Und ich sehe auch eure Bemühungen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ich sehe, was ihr an Zeit, Geld, Kraft in gute Gottesdienste reinsteckt. Ich sehe, dass ihr Glaubensgrundkurse macht, wo es nie an Mitarbeitern mangelt. Ich sehe, ihr habt einen Leitungskreis, der sich bemüht, wirklich ringt darum, wie wir Gemeinde nach vorne bringen können. Das ist super. Aber hat Jesus manchmal auch ein Aber für uns als Gemeinde? Was jetzt kommt, weiß ich nicht. ich spreche jetzt kein Urteil über uns als Gemeinde. Das müssen wir zusammen prüfen. Aber vielleicht sagt er, das ist alles super. Aber wo ist eure Leidenschaft für mich? Warum macht ihr diese Veranstaltungen? Weil es Spaß macht? Weil wir es können? Weil es in unserer DNA steckt? Haben wir schon immer so gemacht? Oder bin ich euer Antrieb? Wo ist eure Ausrichtung? Wo komme ich als Jesus in euren Programmen vor? Tut ihr das alles wirklich für mich? Oder weil ihr Bock drauf habt? Und wo ist eure Leidenschaft? Wo ist eure erste Liebe, mit der ihr hier im Eichgrund angetreten seid? Nochmal, das ist kein Urteil. Das ist die Aufforderung zu prüfen. Und dasselbe kann ich jetzt dich persönlich fragen. Und da gilt dasselbe. Ich spreche jetzt kein Urteil über dein Leben. Aber du musst diese Fragen beantworten. Das Bild vom Lebenshaus. Du hast Jesus irgendwann mal den Schlüssel für dein Haus gegeben und du hast ihm Zimmer für Zimmer, Lebensbereich für Lebensbereich zur Verfügung gestellt. Nimmst du ihm vielleicht gerade wieder Zimmer weg und schubst ihn da raus und sagst, Jesus, das mit dem Geld, das ist meins. Das mit meiner Ehe, das ist meins. Das mit der Arbeit, das ist meins. Das mache ich, nicht du. Weil ich glaube, das ist es. Die erste Liebe verlassen bedeutet, sich selber wieder in den Mittelpunkt stellen. Und Jesus aus dem Mittelpunkt verdrängen. Und es gilt jetzt für alle Lebensphasen. Und ich nenne ein paar als Beispiel und vielleicht erwische ich dich nicht, da musst du das nochmal übersetzen. Es gilt für die Studenten, die wegziehen aus ihrer Gemeinde in eine neue Stadt. Ah, dann ist alles so wichtig und spannend. Da muss man erstmal ankommen, die Wohnung einrichten, neue Freunde finden, in der Uni ankommen. Und Gemeinde, ja, da gehen wir natürlich hin, wenn wir alle 2 Monate nach Hause fahren. Und dann beten wir auch voll an. Aber jetzt muss ich erstmal ankommen, Jesus, und dann. Das gilt für die Best-Ager. Haus ist abbezahlt, Kinder aus dem Haus, Arbeit ist in trockenen Tüchern, die Rente ist im Blick. Es ist wieder Geld, Zeit, Kraft, Kapazität da. Leute, ich beneide euch. Wofür setzt ihr es ein? Wofür gebt ihr es hin? Ihr dürft es krachen lassen. Tut ihr es als Kinder Gottes oder sagt ihr, boah, Jesus, jetzt hätte ich zwar Zeit, mich zu kümmern, aber jetzt erstmal ich. Und dann du. Das gilt für die Familien. Ja, jetzt ist Kleinkindphase, jetzt ist Haus gekauft, jetzt muss saniert werden. Jetzt müssen wir erstmal uns hier setteln. Und das ist Jesus doch alles auch voll wichtig, dass die Familien funktionieren und gut sind. Und dann kümmern wir uns auch wieder um Gemeinde und andere Menschen. Ja, ja. Die Arbeiter, denen Überstunde, Karriere oder in der Midlife-Crisis das Hobby auf einmal wichtiger ist. Und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Das ist alles nicht schlecht. Das darf alles sein. Jesus verbietet uns das erstmal nicht. Es ist dann okay, wenn Jesus davor ist. Wenn du das Ganze mit Jesus und zu seiner Ehre tust. Aber wenn Jesus danach kommt, wenn du ihn zurückschufst, dann wird es schief. Dann verlässt du die erste Liebe. Und du musst prüfen, wo du stehst. Hast du diese Hingabe noch, diese erste Liebe, oder hast du sie verlassen? Und dieses Urteil kann dir keiner abnehmen. Das werde ich auch nicht über dein Leben sprechen. Das musst du selber tun. Und was wir damit machen, mit diesem Urteil, das gucken wir uns jetzt zum Abschluss an. Jesus nennt in Vers 5 die Gegenmaßnahmen dafür. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Boah, ich finde die Worte, die sind so emotional. Dieses erinnere dich mal dran. Was ist davon geblieben? Das sagt eine Gemeinde, die total für ihn abgeht, die Mission betreibt, die standhaft ist. Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Was wir hier finden, ist ein klassischer Bußruf. Und dieser Bußruf funktioniert in 3 Schritten. Das erste ist Bestandsaufnahme. Haben wir gerade im letzten Punkt gemacht. Nein, haben wir nicht gemacht. Ich habe euch motiviert, dass ihr es macht, weil ich kann euch das nicht abnehmen. Das zweite ist der Aufruf. Tu Buße. Oder um es in den Worten der Bibel zu sagen, gib zu, dass du falsch liegst und kehr um. Und das ist ein so schwieriger Schritt. das kann so wehtun. Wenn ich mir eingestehen muss, dass das, was ich die letzten Jahre, Wochen, keine Ahnung, gelebt habe, nicht im Sinne Gottes war. Dass ich andere Dinge habe größer werden lassen. Dass ich Jesus vom Thron gestoßen habe und mich drauf gequetscht habe. Das tut weh. Aber es ist eine Kernaufgabe des Christentums. Das hast du schon getan, als du Jesus in dein Leben gelassen hast. Dann bist du umgekehrt, dann hast du Buße getan. Vielleicht hast du gedacht, oh, erledigt, Haken dahinter. Dummerweise nicht. Buße ist etwas, was immer wieder im Leben eines Christen nötig werden kann. Und hier jetzt auch. Wenn du die Bestandsaufnahme gemacht hast, dann kehr um. Und das Dritte ist, handle so, wie du es zu Beginn getan hast. Vers 5 fordert ganz klar aktives Handeln. Ich soll mich wieder so verhalten, wie ich es am Anfang getan habe. Es geht hier nicht um eine Grundsatzentscheidung. Es reicht nicht, wenn du jetzt drin sitzt und sagst, stimmt, ich habe die erste Liebe verlassen, sollte man mal wieder ändern. Das ist gut. Aber Jesus sagt, dann tu die ersten Werke. Mach das, was du am Anfang getan hast. Es muss konkrete Folgen haben. Ich sage immer, es ist so gut, wenn dieses Verliebtsein, dieses Gefühl des vorübergehenden Schwachsinns vorbei ist und einer tiefen Liebe weicht. Bei Jesus scheint das nicht zu gelten. Bei Jesus ist diese erste Liebe das Entscheidende, was halten soll. Diese ersten Werke, dieses erste Verhalten. Und als ich das heute Morgen nochmal gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es auch in einer Beziehung so ist. Natürlich, ich bin nicht mehr so verknallt in Carina, wie ich es am Anfang war. Die Schmetterlinge sind vielleicht nicht mehr da. Aber wenn meine Frau zu einer Selbstverständlichkeit wird, wenn meine Frau zu einer Nebensache wird, die halt so mitläuft, neben den wirklich wichtigen Dingen in meinem Leben, würdet ihr mir alle zustimmen, das ist schief, oder? Und so ist es mit Jesus auch. Auch wenn du vielleicht nicht mehr verknallt bist im Sinne von Schmetterlingen, wenn Jesus zu einer Nebensache verkommt, dann ist das schief. Und ich habe mich gefragt, wie sieht es bei mir aus? Kann ich noch, was sind meine ersten Werke? Ich habe es euch eben gesagt. Kann ich meine Klappe auf einmal halten und erzähle nicht mehr bei jeder Gelegenheit von Jesus? Habe ich noch diesen Hunger nach seinem Wort? Habe ich noch den Hunger nach Gemeinde, nach Gemeinschaft? Bin ich noch verrückt nach Jesus? Wie sieht es bei dir aus? Wenn du zum Ergebnis kommst, boah, die erste Liebe ist noch voll da. Halleluja. Ich wünsche mir, dass es heute alle hier sagen. Das wäre perfekt. Und was ist, wenn du zum Ergebnis kommst? Nee, bin ich nicht mehr. Da bin ich irgendwie von weggekommen. Dann tu Buße. Ich bete gleich für dich und mach dir Mut, dieses Gebet für dich anzunehmen. Wir haben hier strahlende Leute sitzen mit einem strahlenden Smiley, die für euch da sind, mit euch zu reden. Und wenn du zu diesem Ergebnis kommst und sagst, okay, jetzt muss ich diese ersten Werke wieder tun, wie geht das? Dann gehören die nächsten 5 Predigten dir. In den nächsten 5 Predigten wird es ausschließlich darum gehen, was für Tipps und Tricks können wir dir geben, dass du zurück zu dieser ersten Liebe kommst. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Und jetzt darf ich für dich beten. Jesus, du hast alles getan. Du hast uns gerufen, du hast uns erlöst. Du hast unsere Herzen berührt. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir reagieren durften auf deinen Ruf und du siehst, wo wir heute stehen. Wo vielleicht Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinandergehen. Und Vater, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen berührst. Dass du uns umkehren lässt und dass du uns nach dieser ersten Liebe zurücksehnen lässt. Dass du diese Sehnsucht in unser Herz legst. Und Jesus, wir wollen diesen Gottesdienst, diesen wunderschönen Lobpreis, diese Predigt nehmen als ein Klopfen von dir an unserer Tür. Und ich möchte dich bitten, um den Mut, dir aufzumachen und diese ersten Werke wieder zu tun. Heiliger Geist, bitte hilf uns dabei. Amen.